Eine Woche nach Ostern. Wir sind jetzt alle noch gemeinsam hier, wir sind noch am Leben und freuen uns an Jesu Auferstehung, hoffentlich. Wir möchten nun gemeinsam den Bibeltext lesen, über den ich heute mit Gottes Hilfe predigen möchte. Johannes Kapitel 20, die Verse 24 bis 31. Ich werde aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrten Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf die Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Herr, für diese Worte. Und ich bitte dich, dass du uns heute klar machst, was Zweifel sind, was Glaube ist und was es für uns bedeutet, dass du jetzt auferstanden bist und lebendig bist und auch gegenwärtig bist hier mitten unter uns. Amen. Der zweifelnde Gläubige ist der Titel meiner Predigt heute. Es klingt vielleicht ein wenig seltsam. Und in dem heutigen Text geht es um Thomas. Und ich denke, sehr viele haben ein falsches Bild von Thomas. Er wird ja seit Jahrhunderten als Thomas der Zweifler oder Thomas der Ungläubige bezeichnet. Und ich denke, es wird ein negatives Bild vermittelt, wenn man das immer wieder hört: Thomas, der Ungläubige, der Zweifler. Und ich möchte dieses Bild etwas berichtigen. Denn ich denke nicht, dass Thomas ungläubig war. Thomas war nämlich ein großer Apostel. Sicher, Paulus hat Geschichte geschrieben und ist bekannt, wirklich bekannt von Thomas. Weiß man relativ wenig und man hört auch wenig von ihm. Jedoch ist er einer der Apostel, der am weitesten gereist ist. Er ist weit über die damaligen römischen Grenzen hinaus bis nach Indien gekommen. Die Historiker und Theologen Origenes und Eusebius bezeugen das. Sie haben nämlich aufgeschrieben, dass Thomas in Irak, in Iran war und bis nach Indien. Seine missionarische Tätigkeit erstreckt sich bis nach Indien, wo er dann auch letztendlich 72 nach Christus wegen des Evangeliums getötet wurde. Und die Christen in Indien werden noch heute als Thomas-Christen bezeichnet. Und ich denke, das zeigt auch bereits, dass dieses Bild des Thomas nicht ganz stimmt. Also Thomas, der Zweifler, Thomas, der Ungläubige. Was verstehen wir eigentlich unter Zweifel, wenn wir heute jetzt von Zweifel reden? Zweifel ist eigentlich eine Ungewissheit oder ein Bedenken, dass, ob etwas weißt oder nicht. Wir können auch andere Worte verwenden wie Unsicherheit oder Skepsis. Doch irgendwie ist Zweifel negativ behaftet. Und auch unter Gläubigen ist es irgendwie ein Tabu. Es wird nicht so gern darüber geredet. Obwohl eigentlich jeder Zweifel hat. Der andere mehr, der eine mehr, der andere weniger. Und überall wird immer Zweifel oder Glaube gesagt. Das heißt, entweder Zweifel oder Glaube. Als ob Zweifel ein Unglaube wäre. Ich denke, das ist nicht richtig. Zweifel ist eben unser ständiger Begleiter, ob wir es zugeben wollen oder nicht. Auch wir Gläubige zweifeln. Seien wir ehrlich. Ja, und obwohl so wenig darüber geredet wird, müssen wir heute darüber reden. Es ist ja so, dass Gott nicht so ist wie Wasser. Ja, wir drehen den Wasserhahn auf und Wasser kommt raus. Das ist eben bei Gott nicht so. Und somit zweifeln wir auch hin und wieder mal. Nicht nur die Menschen draußen, sondern auch wir als Gläubige zweifeln. Der Name Thomas kommt aus dem Aramäischen und bedeutet Zwilling. Und in einer gewissen Art und Weise sind wir alle Zwillingsbrüder und Zwillingsschwestern von Thomas. Und zwar, wenn es um Zweifel geht. Wir zweifeln auch. Ja, und wir werden uns heute, wie gesagt, mit Zweifel befassen und vor allem mit den Zweifeln von Thomas, von dem gläubigen Thomas. Wir schauen uns ein wenig sein Leben an, diese Erzählung natürlich heute, und versuchen daraus zu lernen. Doch zunächst möchte ich allgemein ein paar Ursachen für Zweifel anführen. Und das ist dann mein erster Punkt. Ursachen für Zweifel. Ich habe jetzt nur ein paar herausgepickt. Es könnten natürlich mehrere sein. Aber ich denke, das sind ein paar Zweifel, die vor allem unter Gläubigen auftreten. Und zwar, eine Ursache können Krisenzeiten sein. Wir haben vor kurzem erst über Daniel eine Predigtreihe gehabt mit dem Titel Vertrauen unter Druck. Und da ging es auch um Krisenzeiten. Daniel hatte viele Krisenzeiten durchlebt, aber er blieb beständig und treu, wegen seines Glaubens. Und so ist es eben, dass durch gewisse Lebenssituationen wie Krankheit, Unfälle, Änderung der Lebenspläne und so weiter Zweifel entstehen. Ich denke, das hat jeder von uns schon mal erlebt. Und dann manch einer sagt dann vielleicht, ich spüre Gott gar nicht mehr. Ja, warum lässt Gott so etwas zu? Gibt es ihn überhaupt? Das kann eben auch ein Grund für Zweifel sein. Eine Ursache kann auch die eigene Vernunft sein. Das tritt dann auf, wenn jemand nur seinem Intellekt, seinem Verstand vertraut. Und wir denken, dass unser Verstand unfehlbar ist. Wir müssen bedenken, dass auch unsere Vernunft, unser Verstand, unser Intellekt durch die Sünde verfinstert ist. Und somit können wir dem nicht hundertprozentig vertrauen. Der Dichter und Schriftsteller Hermann Hesse schrieb einmal: Es ist nicht gut, wenn die Menschheit den Verstand überanstrengt und Dinge mit Hilfe der Vernunft zu ordnen sucht, die der Vernunft noch gar nicht zugänglich sind. Unsere Vernunft kann nicht alles fassen. Und das kann ihm Zweifel bringen. Eine weitere Ursache für Zweifel kann auch die Hochmut sein, der eigene Hochmut. Das ist dann, wenn ich denke, dass ich etwas nicht weiß, dann sage ich gleich, dann weiß es niemand. Ja, wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß es niemand. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann versteht es niemand. Das kann auch zu Zweifel führen und niemand kann mir daraus helfen. Niemand kann etwas gegen meine Zweifel tun. Eine weitere Ursache kann die bewusste Sünde sein. Wenn jemand weiß, dass gefälschte Steuererklärungen in Gottes Augen Sünde sind, oder vielleicht eine anhaltende, falsche, intime Beziehung, ein falsches Verhältnis. Ja, das kann auch zu Zweifel führen. Dann gerät nämlich der ganze Glaube ins Wanken. Plötzlich kommen einem gewisse Zweifel. Und man zweifelt an die biblischen Wahrheiten. Man denkt, das sind vielleicht nur Märchen, das stimmt ja gar nicht. Und das ist eben der bewusste Weg der Sünde, der zu Zweifel und dann letztendlich zu Unglaube führen kann. Eine weitere Ursache kann auch die Unkenntnis sein. Das heißt, wenn Information fehlt, wenn wir Zweifel haben, dann sollten wir überlegen und schauen, warum die Zweifel da sind. Ja, vielleicht fehlt einfach irgendetwas, vielleicht wissen wir etwas nicht. Wir sollten uns auch mit der Quelle der Wahrheit, mit der Bibel beschäftigen. Dort finden wir normalerweise gute Antworten. Und wenn Christen eben einen Mangel an gesunder Lehre haben, dann kann das eben auch zu Zweifel führen. Je weniger wir wissen, desto mehr zweifeln wir. Und eine Ursache kann auch die fehlende Gemeinschaft sein. Das sehen wir auch im heutigen Text, im Vers 24. Thomas, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Wenn man also der Gemeinschaft der Gläubigen fernbleibt, also zum Beispiel auch am Sonntag, am Gottesdienst, nicht teilnimmt, dann kommen irgendwann Zweifel. Es ist doch ein Privileg, in der Gemeinde zu sein, oder? Jesus ist hier anwesend. Und wir haben hier die Möglichkeit, so wie Thomas sie auch hatte, Jesus in einer besonderen Art und Weise zu begegnen und zu treffen. Das vertreibt den Zweifel. In Matthäus 18, Vers 20 sagt Jesus, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Thomas hat es versäumt, Jesus in der Gemeinschaft zu treffen und hatte somit Zweifel. Und vielleicht noch eine letzte Ursache für Zweifel ist Zweifel als Lebenseinstellung. Manche Menschen haben es sich einfach zur Gewohnheit gemacht, zu zweifeln. Ja, sie wollen eigentlich gar keine Klarheit, sondern sind einfach nur skeptisch. Sie zweifeln an allem, nur nicht an ihren Zweifeln. Das sind eben einige Ursachen für Zweifel im Leben, aber vor allem im Glaubensleben. Doch Zweifel sind nicht gleich Zweifel. Eine Art von Zweifel kann zu Glauben führen und eine Art von Zweifel kann zu Unglauben. Und das führt mich eben zu meinem zweiten Punkt, die Arten von Zweifel. Und dann haben wir zuerst den zerstörerischen Zweifel. Denn dieses negative Zweifeln. Und manche zweifeln einfach, weil sie im Grunde schon wissen, das, worum es da geht, ist wahrscheinlich wahr. Aber wenn es wahr ist, dann müsste ich ja mein Leben ändern. Dann müsste ich mich verändern. Und das möchte ich ja gar nicht. Und dieser destruktive Zweifel, der möchte keine Veränderung und akzeptiert auch keine Wahrheiten, egal welche Argumente vorgebracht werden. Und dieser Zweifel ist eben der gefährliche Zweifel. Das ist der Zweifel, der eigentlich ein gewollter Unglaube ist. Gewisse Zweifel sind normal und gehören zum Leben dazu. Manchmal bewahren sie uns vor falschen, unüberlegten Entscheidungen. Wir sollten aber ehrlich mit unseren Zweifeln umgehen, so wie es auch Thomas tat, in Vers 25. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Thomas war ehrlich und sprach seine Zweifel aus. Das ist aber besser als geheuchelter Glaube. Und dann haben wir den leidenschaftlichen Zweifel. Das ist der positive, der gute Zweifel. Es ist der Zweifel, der den Dingen auf den Grund geht. Thomas hatte genau so einen Zweifel. Er war nicht ungläubig. Er war nur nicht leichtgläubig. Das ist ein Unterschied. Er wollte es genau wissen und zweifelte das Zeugnis der Jünger an, nicht die Worte Jesu. Er war nicht einfach jemand, der mitlief, sondern er war mittendrin. Ja, dieser Spruch mittendrin statt nur dabei, das trifft voll auf ihn zu. Er wollte es genau wissen. Ja, das ist der leidenschaftliche Zweifel. Ein Zweifel, der nachfragt, um die Wahrheit zu erfahren. Und sein Zweifel ist eben ein Zweifel der Leidenschaft, ein leidenschaftlicher Zweifel. Er will es genau wissen. Können wir uns damit identifizieren? Welche Art von Zweifel hast du? Ist es der erste Zweifel? Der destruktive Zweifel? Der keine Argumente akzeptiert? Der eigentlich ein bewusster Unglaube ist? Oder ist es ein leidenschaftlicher Zweifel, ein guter Zweifel, der es genau wissen will und nach Antworten sucht? Thomas war ehrlich und er unterdrückte seine Zweifel nicht, er äußerte sie und suchte nach einer Antwort. Und interessanterweise verurteilten ihn die anderen Jünger nicht, obwohl er so skeptisch war, sondern sie ließen ihm seine Zweifel, nahmen ihn aber in die Gemeinschaft mit auf. Sie luden ihn vielleicht sogar ein. 8 Tage später war er wieder mit den Jüngern zusammen in der Gemeinschaft. Sie hatten Erbarmen mit ihm und Geduld. In Judas, Vers 22, es hat ja nur ein Kapitel, deswegen Vers 22 lesen wir: Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Wir sollten auch Erbarmen mit dem Zweifler haben, denn wir haben letztendlich auch Zweifel. Das macht Gemeinschaft aus. Ja, und um das noch mehr zu bekräftigen, das, was ich gesagt habe, wollen wir uns das Leben von Thomas genau anschauen. Und er kann uns in zumindest 3 Fällen ein Vorbild sein. Wir schauen uns 3 Texte an in der Bibel. Und dort finden wir 3 Qualitäten von Thomas, in denen er uns ein Vorbild sein kann. Das bringt mich eben zu meinem 3. Punkt, Eigenschaften eines zweifelnden Gläubigen. Es wird, wie gesagt, über Thomas nicht viel berichtet in der Bibel, aber zumindest in 3 Texten. Und den ersten Text finden wir in Johannes Kapitel 11, die Verse 1 bis 16. Und wir sehen auch die erste Qualität und seine erste Eigenschaft, nämlich er riskiert alles für Jesus. Und in diesem Text geht es darum, dass Jesus nach Jerusalem möchte zum verstorbenen Lazarus. Und da ist die Feindschaft gegen Jesus in Jerusalem ziemlich angewachsen, ziemlich groß gewesen. Und die Jünger waren überzeugt, dass Jesus, wenn er dahin geht, sterben müsse. Das heißt, dass er dort vielleicht umgebracht wird. Und hier lesen wir, dass Thomas sagt, dass er sein Leben für Jesus geben möchte. Da lesen wir in Vers 16: Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Obwohl er nicht verstand, dass Jesus Lazarus auferwecken wollte, war Thomas ohne zu zögern bereit, für Jesus zu sterben. Er riskierte sein Leben. Und ich sehe hier einen Thomas, der leidenschaftlich ist, der treu ist, der Jesus treu ist bis zum Tod. Wenn wir unser Leben anschauen, wie sieht es dann mit unserer Treue aus? Mit unserer Leidenschaft? Wenn Jesus dich fragen würde, ob du als Unverheirateter auf die Ehe verzichten solltest, für seine Liebe, also für ihn einfach. Würdest du es tun? Oder wenn er dich fragen würde, dein Heimatort, dein Land zu verlassen für ihn, würdest du es dann tun? Und wenn er von dir verlangt, deine weltlichen Verlangen aufzugeben oder vielleicht sogar dein Leben aufzugeben für ihn, haben wir so eine Leidenschaft, wie Thomas sie hatte? Können wir unser Leben riskieren, unsere Karriere, unsere Ehre? Den zweiten Text finden wir in Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Und hier finden wir wieder eine Eigenschaft. Er will ehrlich die Wahrheit wissen. Wieder eine Qualität von Thomas. Und Thomas spricht auch hier als erster, als Jesus vor seinem Tod am Kreuz die Jünger noch ermutigen will. Ja, und ihnen versichern möchte, dass er einen Platz bei Gott für sie vorbereiten möchte. Lesen wir einfach die Verse 1 bis 6. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus wusste, dass er sein Leben geben würde für die Menschen. Doch die Jünger verstanden das nicht. Und in so einer Situation, wo die anderen Jünger nichts sagten, oder zumindest so taten, als ob sie es verstanden hätten, was Jesus gesagt hat, ja, da spricht Thomas. Da ist Thomas anders. Er war einer, der schwierige Fragen stellte. Es genügte ihm nicht, in Ungewissheit zu bleiben, Unsicherheiten zu haben. Thomas gab sich nicht mit Predigen zufrieden, die er nicht verstand. Er wollte es genau wissen, er wollte verstehen und mehr erfahren. Und später, wenn wir weiterlesen, gesehen sich auch Philippus in Vers 9 und Judas in Vers 22 hinzu. Und es entsteht ein konstruktiver Dialog. Ist das nicht etwas, was wir uns auch, was wünschenswert für uns wäre, für uns als Gemeinde? Dass nach einer Predigt, dass wir uns vielleicht in Kleingruppen oder danach, wenn wir uns draußen austauschen bei Kaffee und Kuchen, dass wir miteinander darüber reden und sagen, das habe ich verstanden, das habe ich nicht verstanden. Uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig sagen, was wir verstanden haben und was nicht, damit gewisse Zweifel einfach nicht da sind und verschwinden. Das ist doch wünschenswert. Schwierige Fragen zu stellen ist keine Sünde. Und ich denke auch, dass viele Fragen durch unsere Köpfe wandern, wir uns aber nicht trauen, diese auszusprechen. Die Kinder sind noch die Einzigen, die sich teilweise trauen, solche Fragen zu stellen. Thomas stellte schwierige Fragen. Sie sollten uns nicht erschrecken, sondern wir sollten bemüht sein, Antworten zu finden. In der Gemeinschaft, im Austausch mit anderen, damit wir ihm Klarheit haben und die Wahrheit erfahren. Thomas stellte die schwierigen Fragen und Jesus gab ihm die passenden Antworten. Die dritte Stelle ist der heutige Text. Dort finden wir auch eine Eigenschaft, eine Qualität, nämlich er akzeptiert die ganze Wahrheit. Die Verse 26 bis 28 im heutigen Text. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Wenn wir ein paar Verse vorher schauen, die Verse 18 bis 20, dann erkennen wir, dass die Jünger eigentlich auch nicht so gläubig waren. Ja, sie glaubten auch nicht mehr als Thomas. Sonst wären sie aus Angst nicht hinter verschlossenen Türen. Sie hätten sich nicht hinter verschlossenen Türen getroffen. Und sonst hätte ihnen Jesus auch nicht seine Hände und seine Seite gezeigt, wenn sie nicht gezweifelt hätten. Auch so wie es Thomas eigentlich aussprach und auch tat. Und ich denke, wir müssen hier aufpassen, denn wie schon erwähnt, Thomas zweifelte nicht an den Worten Jesu, sondern an dem Zeugnis der Jünger. Er war ja bereit, wie wir schon gehört haben, sein Leben für eine Überzeugung zu geben, aber nicht für eine Illusion. Das war der Unterschied, das ist der Unterschied. Unter den Juden glaubte man damals, dass die Seele eines Verstorbenen noch 3 Tage um die verstorbene Person verweilte. In diesen Tagen könnte dann die Seele nochmal in den Körper zurückgerufen werden. Und das glaubte Thomas auch. Deswegen zweifelte er an. Deswegen sagt er: Ihr habt Jesus gesehen, ich möchte ihn auch so sehen, wie ihr ihn gesehen habt. Aber ihr habt ihn nicht berührt, ihr habt ihn nicht angefasst. Ich möchte ihn berühren. Ich möchte mich überzeugen, dass er kein Geist ist, sondern dass er wirklich auferstanden ist. Das war sein Zweifel, sein leidenschaftlicher Zweifel. Und auch 8 Tage später, als er dann wirklich Jesus trifft, dann handelt er nicht wie ein Ungläubiger, also nicht so wie Menschen, die vorsichtig alles berühren und anfassen. Nein, wir lesen nicht, dass er Jesus berührt hat, sondern es reichte ihm aus, seine Worte zu hören und ihn zu sehen. Das war für ihn ausreichend. Und er sagt etwas, das für einen Juden unvorstellbar ist, in Vers 28. Mein Herr und mein Gott. Es ist eine Blasphemie für einen Juden, einen Menschen als Gott zu bezeichnen. Doch Thomas sieht nun endlich in Jesus den Messias und akzeptiert die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Nämlich, dass Jesus für ihn gestorben ist am Kreuz. Dass Jesus wieder auferstanden ist und er jetzt lebt und somit ganz klar Gottes Sohn ist. Diese ganze Wahrheit akzeptiert er. Und noch etwas Besonderes erkennen wir hier. Thomas erkennt und bezeugt etwas, und zwar: Mein Herr und mein Gott. Er erkennt Jesus als seinen persönlichen Gott an. Also nicht der Gott von Abraham, Isaac, Jakob, sondern seinen persönlichen Gott. Ist Jesus dein Herr und dein Gott? Oder ist er der Gott deiner Eltern, deiner Frau, deines Mannes, deiner Freundin, deiner Gemeinde, wo du dich befindest? Ist er dein persönlicher Gott? Thomas hat ihn hier genauso erkannt. Und in diesem erstarkten Glauben akzeptiert Thomas die ganze Wahrheit. In Vers 27 sagt Jesus: Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und wenn Jesus hier das sagt, ja, dann meint er nicht, dass Thomas ungläubig wäre. Er spricht hier seine Zweifel an. Thomas war kein Ungläubiger, jemand, der nicht an Gott glaubte, jemand, der nicht an die Worte Jesu glaubte. Unglaube bedeutet ja etwas, also etwas gedanklich nicht zu akzeptieren. Ich akzeptiere etwas gedanklich nicht, egal welche Argumente vorgebracht werden. Man stellt sich eben bewusst quer. Und Zweifel ist hingegen eine ehrliche, fragende Haltung, die auf Antworten aus ist. Und auch valide Antworten akzeptiert. So war Thomas. Und Jesus sagt ihm, lass deine Zweifel los. Meine Argumente und meine Antworten sind überzeugend. Und ganz klar war das für ihn sehr überzeugend. Wir haben alle Momente des Zweifelns. Doch das ist nicht unbedingt Unglaube, sondern ein schwacher Glaube. In Markus Kapitel 9, 23 und 24, da lesen wir über einen Vater, der Jesus bittet, seinen Sohn zu heilen, wenn Jesus es könne. Da lesen wir eben die zwei Verse, da steht, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist dieser Zweifel, der da durchkommt. Um Zweifel geht es auch in Matthäus 14. Dort finden wir die Stelle, wo Petrus seinen Glauben beweisen wollte und auf dem Wasser gehen wollte zu Jesus. Da lesen wir in den Versen 30 und 31, doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Also wir erkennen, dass Zweifel kein Unglaube ist, sondern ein schwacher Glaube, ein Kleinglaube ist. Nun, was können wir daraus lernen? Aus dieser Geschichte mit Thomas. Wie sollen wir jetzt in Zweifeln oder mit Zweifeln umgehen? Das bringt mich zu meinem letzten Punkt, in dem ich eigentlich das, was ich bisher gesagt habe, zusammenfassen möchte. Umgang mit Zweifeln. Wir haben alle Zweifeln, die anderen mehr oder weniger, ob wir es zugeben wollen oder nicht. In der Bibel finden wir Menschen, die Zweifel hatten. Wir haben von dem Vater gehört, der zweifelte, als er Jesus bat, seinen Sohn zu heilen. Petrus zweifelte, als er seinen Glauben beweisen wollte, als er auf dem Wasser lief. Und auch die Jünger zweifelten an Jesu Auferstehung. Aus diesem Text können wir ein paar Schritte ableiten, die uns in Zweifel helfen sollen. Das Erste, was du tun kannst, was wir tun können, geh ehrlich mit Zweifeln um. Thomas war einer, der offen seine Zweifel den anderen Jüngern mitteilte. Er wollte sicher gehen, dass Jesus auferstanden war und kein Geist war. Und die anderen Jünger verurteilten ihn deswegen nicht. Sie hatten Geduld und Erbarmen mit ihm. Und nur in Ehrlichkeit, in so einer Ehrlichkeit und in so einer Umgebung können wir einander helfen. Was du noch tun kannst, ist, suche nach Gemeinschaft. Nach Gemeinschaft von Gläubigen und den Austausch mit ihnen. Thomas war zuerst verzweifelt und am ersten Tag nach Jesu Auferstehung, da waren sie alle gemeinsam, nur Thomas war nicht dabei. Er war wahrscheinlich verzweifelt. Er hat sich abgeschottet. Doch Abschottung führt zu Pessimismus und zu Depressionen. Das ist eher schlecht. Erst als er dann später mit den Jüngern geredet hatte, bekam er wieder neue Hoffnung in seinen Zweifeln. Und beim nächsten Mal, als sie wieder dann gemeinsam waren, dann kam Jesus. Kam Jesus und brachte auch ihm seinen Frieden. In der Gemeinschaft ist Jesus anwesend. Dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dort ist er gegenwärtig. Und er ist auch jetzt hier gegenwärtig. Was kannst du noch tun? Prüfe dein Wissen. Denke nicht, dass dein Verstand unfehlbar sei. Mit unserer Vernunft können wir nicht alles fassen. Und wenn du Zweifel hast, dann Hinterfrage das, stell dir die Fragen, woher kommen die Zweifel? Prüfe nochmal das, was du weißt, das, was du glaubst. Frage andere. Suche nach Antworten, aber sei dabei nicht leichtgläubig. Wir sollen also begierig und leidenschaftlich sein, wenn es darum geht, Klarheit und Gewissheit zu haben. Was kannst du noch tun? Kehre zur Wahrheit der Bibel zurück. Wenn wir Zweifel haben, dann ist es wichtig, zur Wahrheit, zur Quelle der Wahrheit zurückzukehren. Im Wort Gottes finden wir das. Dort finden wir gute Argumente und gute Antworten für Ängste und für Zweifel. In Johannes Kapitel 8, Verse 31 und 32, da sagt Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist also wichtig, zum Wort Gottes zurückzukehren. Denn nur darin erkennen wir die Wahrheit und diese Wahrheit macht uns frei, macht dich frei, auch von Zweifeln. Das alles können wir von Thomas lernen. Einen zweifelnden Gläubigen. Und wenn du dich fragst, warum das alles aufgeschrieben worden ist, diese Geschichte finden wir übrigens nur im Johannesevangelium. Wenn du dich fragst, warum das so ist, dann gibt es wohl nur eine Antwort darauf. Es ist eine Antwort, die jedem gültig ist, der Zweifel hat. Wir sollen nämlich jedem helfen, wieder aus seinen Zweifeln herauszukommen. Und Johannes schreibt das natürlich in den letzten Versen, die Verse 30 und 31. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese Geschichte zeigt uns eines der wichtigsten Wahrheiten überhaupt. Und diese Wahrheit ist: Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden.